Ich bin der Beweis, Cola-Korn macht schön. Ihr Lieben, das ist ein Spruch, den ich mal auf einem T-Shirt gelesen habe. Ihr dürft gerne raten, wo ich da tatsächlich war und das gesehen habe. Und warum ich so ein Intro mache, dazu kommen wir gleich. Aber erstmal herzlich willkommen bei Ungefiltert, der authentische Sales-Podcast. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Und ich habe mal wieder einen Gast dabei. Und jetzt geht es auch ein bisschen darum, warum ich hier auf einmal über Cola-Korn spreche. Aber erstmal möchte ich Hallo sagen. Hallo Pascal.
Hallo Eileen, vielen, vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Ich bin schon sehr gespannt, weil ich das erste Mal zu Gast in einem Podcast bin. Normalerweise, ich habe ja einen eigenen, habe ich Gäste bei mir. Deswegen bin ich völlig gespannt, was jetzt heute passiert.
Ich freue mich, dass du quasi den ersten Auftritt bei uns hast. Und was auch ein bisschen außergewöhnlich ist, wir sind ja ein Sales-Podcast. Und wir sprechen klassischerweise immer mit Sales Rep, oft auch mal mit Marketing oder CM, also alles, was so ein bisschen aus der Bubble kommt. Du bist da jetzt ein kleiner Ausreißer. Und das geht dann vielleicht auch auf das Intro zurück. Pascal, vielleicht stellst du dich mal kurz vor, wer du bist, was du machst und ja, was du vielleicht so mit Korn zu tun hast.
Ja, mein Name ist Pascal, ich bin 40 Jahre alt und habe vor, ich kann das immer nicht rechnen, ich habe 2019 aus Versehen eine Kornbude gegründet und habe Leonhard Korn auf den Markt gebracht, der Korn mit dem Löwen. Ganz klassische Gründungsstory wahrscheinlich, weil wir hier auf dem Dorf in Niedersachsen in der Jugend genau mit diesen Produkten aufgewachsen sind. Es war schön günstig und hatte monster viel Effekt. Und ein junger Körper, der verzeiht einem halt einfach alles. Deswegen war ich immer großer Fan von Korn. Und als wir dann irgendwie wegen nach dem Abi zum Studieren ins Ausland gezogen sind, nach Köln zum Beispiel, da spielte Korn keine Rolle mehr. Und als wir nach Hamburg zurückgekommen sind, also ich, wenn ich von wir rede, ich habe damals einen Mitgründer gehabt, der ist nicht mehr dabei. Aber mit dem bin ich aufgewachsen und schon ewig befreundet gewesen und haben halt die gleiche Jugend hinter uns. Und dann sind wir nach Hamburg zurückgezogen und auch in Hamburg spielt in der Bar- und Clubszene Korn überhaupt gar keine Rolle. Also wir haben das auch voll aus dem Fokus verloren. Und dann sind wir zurückgezogen aufs Land 2019 und waren auf einer Tanz in den Mai-Veranstaltung und das in so klassischem Zelt mit Live-Rock-Musik und einem Berliner Kindle-Bierwagen, wo es dann den ganzen günstigen Alkohol gab. Und wir bekamen halt Cola-Korn und Fanta-Korn, hatten uns auch drauf gefreut, also so wie früher. Warm, mit einer sehr gesunden Mische, also so zwei Finger Korn, fünf Finger Cola und Fanta. Und in der, da war auch keine Kohlensäure mehr drin und die Gläser waren auch warm aus der Spülmaschine. Es war einfach ganz furchtbarer Surf des Drinks. Und dann hatten wir, glaube ich, in unserer Vergangenheit in den Bars und Clubs schon tausende Geschäftsideen und alle hatten eine Haltbarkeit von 5 Minuten, 10 Minuten, 15 Minuten. Und an dem Abend haben wir beschlossen, dass sich das ändern muss, weil mein Mitgründer Chrissy, Doktor der Verfahrenstechnik, der baut bei und für Konzerne wie BASF etc., großindustrielle Brennanlagen für Reinigungsalkohol. Also der weiß halt, wie es geht. Und dann haben wir uns in dem Sommer damit beschäftigt, erstmal ein bisschen Industriespionage zu machen und den Markt zu sondieren und haben herausgefunden, dass es gar kein Grey Goose gibt in dem Kornmarkt. Das heißt, das spielt alles im unteren Supermarktregal ab, wo du 5 € für eine Flasche ausgibst und dann auch bekommst. You get what you pay for, sagt man ja immer so schön. Und wir wollten einfach das mal versuchen und sagen, hey, wir etablieren jetzt ein Grey Goose Korn von der Qualität, hochwertig, von dem man deutlich weniger am nächsten Tag spürt und der einfach auch im Drink, selbst beim Cola Korn und selbst beim Fanta Korn, überzeugen kann. Und das wollten wir einfach nur probieren, nebenberuflich. Und das hat nicht funktioniert, weil wir gleich mit der ersten Charge irgendwie nach 3 Wochen, das waren irgendwie 1400 Flaschen oder sowas, waren wir natürlich lokal sofort ausverkauft und dann ging das immer weiter und immer weiter und dann wurde aus der UG eine GmbH und dann hatten wir irgendwann 50 Leute laufen für uns. Ja, und genau, das ist so die Geschichte. Also das ist ein Premium-Korn und Korn, das ist unser Slogan, das müsste man einfach, vielleicht versteht man es dadurch besser. Korn ist wie Wodka, nur geiler. Und das ist genau der Punkt, weil Korn halt sehr, sehr, ein sehr, sehr krasses Reinheitsgebot hat. im Gegensatz zu vielen anderen Spirituosen. Und Wodka darf so ziemlich alles sein, da darfst du auch alles dazu packen, kannst ja Zitronenwodka machen, Wassermelone, Farbstoffe, kannst es zuckern. Hauptsache es hat 37,5% Alkohol, dann kannst du Wodka draufschreiben, denn Wodka ist das polnische Wort für Schnaps. Also sagt einem auch noch nicht mal, was da drin ist. Und die meisten Leute denken, Wodka ist kartoffelbasiert und Korn ist weizenbasiert und deswegen ist Korn scheiße und Wodka ist geil. Kaum ein Wodka, den ihr trinkt heutzutage, ist kartoffelbasiert. Alle sind weizenbasiert. Diese Kartoffelnummer kommt aus der Vergangenheit nach dem Zweiten Weltkrieg. Da wuchs auf den Feldern nicht viel in Europa. Da waren ja die Panzer drüber gerollt. Und entsprechend Kartoffeln gab es und dann haben sie Kartoffelschnaps gemacht. In Deutschland ganz viel Kartoffelschnaps und in Polen und Russland gab es Wodka aus Kartoffeln. Da das aber ein minderwertigerer Rohstoff für die Produktion von Alkohol ist, hat sich dann relativ schnell der Weizen wieder durchgesetzt in den meisten Spirituosen. Und das ist auch beim Korn so. Beim Korn hast du aber das Reinheitsgebot, dass der Weizen aus Deutschland kommen muss. Das muss in Deutschland angebaut. Es muss in Deutschland gebrannt. Es darf nur mit deutschem Wasser herabgesetzt werden. Keine Zuckerzusätze, keine Farbstoffe und gar nichts. Also das heißt, wenn Korn draufsteht, dann habt ihr auf jeden Fall ein 100% deutsches Produkt. Und nur weil es die letzten 60, 70, 80 Jahre in minderwertiger Qualität produziert wurde, heißt es nicht, dass es das nicht auch in gut gibt.
Ich liebe diese Story, ja. Ich höre sie nicht zum ersten Mal. Wir kennen uns ja beide durch einen gemeinsamen Nenner, der nennt sich Oskar Stenzel. Liebe Grüße gehen raus. Und
liebe Grüße.
Dessen hast du das ein oder andere Mal schon auf einem Event das vorgestellt.
Auf Englisch.
Auf Englisch, das hast du sehr gut gemacht.
Make Korn great again.
Ja. Du, wenn man dann einen Korn getrunken hat, dann versteht man das auch alles, egal wie gut es Englisch ist, von daher. Und ich habe auch schon tatsächlich alles rauf und runter probiert. Ich habe den Lakritz hatte ich übrigens da, den liebe ich, den habe ich auch schon verschenkt. Haselnuss, den trinkt sogar mein Freund und ich muss mal hier sagen, mein Freund trinkt keinen Alkohol. Ja? Aber den Haselnuss-Schnaps hat er bei Oskar auf dem Geburtstag getrunken und gesagt, den wünsche ich mir zum Geburtstag. Dass ich das mal von meinem Freund höre, hätte ich nicht gedacht. Also ja, das Ding kann tatsächlich überzeugen und das schmeckt auch noch. Jetzt ist es ja so, dass Korn, muss ich ja sagen, ich komme aus Berlin, das heißt, ich habe auch nicht viel mit Korn am Hut. Meine ersten Berührungspunkte waren dann irgendwann mal in Rostock, aber auch nur, weil da die ganzen Dorfis dann aus zur Uni gekommen sind und die kannten das irgendwie. So wirklich getrunken habe ich das jetzt auch nicht und finde aber trotzdem da sehr interessant, dass eigentlich, ja, ich würde mal sagen, Korn ist da so ein bisschen verrucht, hat einen schlechten Ruf. Aber die Ansprüche daran sind ja viel, viel höher als zu einem anderen Produkt wie Wodka, was hier jeder trinkt. Du bringst auch gerne nochmal den Vergleich zum Gin, dass da gewisse Unterschiede herrschen bei unserem Lieblingsgetränk Gin mittlerweile. Und das finde ich super spannend, was ich jetzt nur durch dich tatsächlich gelernt habe. Und kann mir aber vorstellen, dass so ein Produkt, was so einen schlechten Ruf weg hat und was man so great again machen möchte, das ist schwer zu vermarkten, oder?
Katastrophe. Also wirklich. Also ich finde, wenn ich das so rückblickend immer betrachte, ja, wir haben eine schöne, sexy Gründungsstory, weil sie so authentisch ist und weil sie halt wirklich ja, self-made, hands-on, bootstrapped, alles Mögliche, diese ganzen tollen Buzzwords haben wir in unserer Story drin. Und es sind einfach irgendwie zwei Typen vom Dorf gewesen, die auf einem Bauernhof rumagieren und von da ihre Kofferräume beladen und Edekas abfahren und einen Online-Shop haben, wo ab und an mal damals irgendwie auch irgendjemand aus München bestellt hat oder so. Also es ist eine total sexy Story. Die Wahrheit dahinter ist allerdings, dass das wirklich ein Geschäftsfeld ist in einer Branche, die hart umkämpft ist und das nicht von Anfängern. Also diese Schnapsindustrie, das ist, glaube ich, schon fast einer der ältesten, wenn es irgendwo so um die Nahrungsmittel geht. Und die kennen die Spielregeln. Die wissen ganz genau, wie das funktioniert und wie man ein Produkt in den Markt drückt und wie viel Kohle du eigentlich brauchst, um einen Rollout zu schaffen, der dafür sorgt, dass die Marke in den Hinterköpfen der Menschen irgendwie eine Rolle spielt. Weil du brauchst ja auch wahrscheinlich heutzutage sogar mehr als zu meiner Studienzeit, als ich in Köln studiert habe. Damals sprach man immer so von 10 Touchpoints, die eine Marke mit einem potenziellen Kunden haben muss, bis sie sich verkauft, nachhaltig verkauft. Ich glaube, aufgrund der Vielfältigkeit an Werbeansprachen heutzutage in Social Media und sonst was, wir gehen ja fast unter in der Vielzahl an Werbung, die also manchmal nicht gekennzeichnet ist, aber in der Regel ist ja fast jedes Reel, was du dir anguckst, oder jedes zweite mindestens irgendwie eine Art Werbung für irgendetwas. Das heißt, ich glaube, du brauchst heutzutage schon deutlich mehr Touchpoints. Glücklicherweise sind die Touchpoints günstiger geworden als vielleicht in den 90er Jahren, wo man große Out-of-Home-Werbung machen musste und TV und Radio und so. Aber nichtsdestotrotz musst du richtig viel ackern, dass die Leute dich überhaupt realisieren. Hier in unserem Landkreis, dort wo wir herkommen, südliche, also nördlichstes Niedersachsen, direkt an Hamburg dran grenzend, hier kennen uns wirklich sehr, sehr viele Leute. Und das aber nur, weil wir das große Glück hatten, dass 3 Monate nach unserem Start der erste Lockdown kam, Corona, und man erinnert sich ja noch daran mit Maske und so. Das war ein richtiger Pain für große Brands, weil die ja schon in der Gastro unterwegs waren und die war zu und der Absatz fehlte und so. Und für uns als Premium-Spirituosenmarke aus der Region war das eigentlich ein Glücksfall. Die Leute hatten sehr viel Geld, weil sie konnten nicht in Urlaub fahren, sie konnten nicht essen gehen, sie konnten irgendwie nichts machen und haben das dann halt investiert in eine gute Zeit zu Hause zum Beispiel. Und das hat uns sehr, sehr geholfen, dass wir hier in der Umgebung sehr schnell bekannt wurden. Aber wenn man 5-6 Meter raus möchte aus der Komfortzone, dann erfährt man den Gegenwind des Jahrtausends, weil es halt einfach, du kriegst die Leute nicht über ein Gespräch davon überzeugt, dass Korn nicht Korn ist, sondern dass es Korn in verschiedenen Qualitäten gibt. Das ist bei den Menschen einfach so drin, dass sie sagen, mit Korn möchte ich echt nichts zu tun haben. Nur die Leute, die halt öfter über unsere Marke stolpern, denen das mal empfohlen wird von irgendwelchen Freunden oder die unseren Content sehen und sagen, boah, ey, die machen auf Instagram, keine Ahnung, die machen keinen Bullshit mit irgendwie schlechter Qualität, sondern selbst die Videos und Fotos sind Premium und High-End und keine Ahnung was. Das spiegelt sich alles wieder, das fühle ich, das mag ich. Ich mag den Löwen oder irgendwie die Flaschen sehen geil aus oder so. Das ist aber ein Glücksfall. Also so im ganz klassischen Vertrieb, also wenn man sich das so vorstellen würde, man würde einen Außendienstler anstellen, ja, für die Tätigkeit, die Marke in die Regale zu bringen zum Beispiel. Und dann würde das sehr viel Geld kosten, das ist das eine. Und das andere ist halt das Problem, dass wenn du im Handel stehst, der Handel, wenn du nicht innerhalb von 14 Tagen das Regal einmal leer verkauft hast, dann lässt der dich wieder aus. Das heißt, du hast ganz viel One-Show-Umsatz und dann kommen aber keine Nachbestellungen. Das heißt, nichts Nachhaltiges dabei, weil einfach weder die Marke noch die Gattung Premium-Korn bekannt ist. Das ist halt eben unser größtes Problem gewesen. Damit haben wir mega gestruggelt. Und die einzige Überlebenschance, die wir hatten, nachdem wir uns dazu entschlossen haben, aus einem Nebenberuf einen Hauptberuf zu machen und alles zu canceln, was wir sonst hatten, weil wir von der falschen Motivation ausgegangen sind, weil alle hier, unsere Nachbarn und alle, die haben das gefeiert und wir dachten, okay, wir haben hier irgendwie ein Wespennest gestochen, wir müssen jetzt loslegen. Also alles gekündigt, alles beiseite gelegt und voll Gas Korn gemacht und dann sehr schnell festgestellt, fuck, das ist gar nicht so einfach, wie wir uns das vorgestellt haben. Und wir hatten nur die Möglichkeit, über weitere Produkte dafür zu sorgen, dass der Stammkunde immer wieder an uns erinnert wird und weiter einkauft. Das heißt, diese klassische Flasche Korn, die ist irgendwie immer im Warenkorb, aber sie wird halt begleitet von den Likören auf Basis des Korns, die du ja eben schon genannt hast, ne? Ob Apfel, Leoncello, Lakritz, Haselnuss, egal. Die performen halt alle so gut, weil unser Alkohol so devot ist und nicht nach Alkohol schmeckt, sondern eher die ganzen Aromen rauskommen. Und wir mit sehr wenig künstlichen Zusatzstoffen und Farbstoffen arbeiten und so. Und das finden die Leute geil. Das heißt, wir mussten andauernd neue Geschmäcker auf den Markt bringen, um an uns zu erinnern, um Umsatz zu schaffen. Und das hat dann auch irgendwann dazu geführt, dass wir gesagt haben, okay, wir müssen jetzt noch irgendwie eine Lösung finden dafür, dass unser Produkt in größeren Mengen getrunken wird, wenn in der Region. Wenn wir es nicht schaffen, Menge außerhalb der Region zu verkaufen, müssen wir es in der Region machen. Da haben wir angefangen, Events und Partys zu machen. Und das führte dazu, dass wir aus einer klassischen 5-Tage-Woche eine 12-Tage-Woche gebaut haben. Mit Samstag, Sonntag bis morgens um 4 auf den Events gewesen und Partys gefeiert. Die Partys sind durch die Decke gegangen, weil wir einfach Club-Feeling aufs Land gebracht haben. Das funktioniert immer noch super gut, weil halt einfach dieses Ästhetische, das findet auf dem Land selten statt. Ne? Du hast immer irgendwie grün-weißes Partyzelt, die Feuerwehr macht Würstchen und irgendjemand hat eine Soundbox und macht Malle-Mucke und dann gibt's Cola-Korn für 3 Euro und die Leute sind auch glücklich, alles gut, aber so ein bisschen High-End fehlt denen hier schon und das haben wir so ein bisschen geliefert und das führte am Ende des Tages zu so klassischen Burnout Symptomen, dass man einfach keine Kraft mehr hatte und du konntest dich nicht mehr ums Flaschengeschäft kümmern, weil du dich eigentlich von Montag bis Freitag um die Planung des Events fürs Wochenende gekümmert hast, Umsetzung des Events, Abbau des Events und irgendwie hat man so den Fokus verloren und das ja, das war so, also wir haben ja einen eigenen Podcast, deswegen erwähne ich das ganz kurz, wo wir unseren Fuck-Up durchgehen, weil wir halt wirklich einen Fuck-Up hingelegt haben, muss man einfach so sagen. Also die Story ist cool, das Produkt ist mega, keiner versteht, warum das nicht alle feiern. Jeder, der das einmal getrunken hat, jeder, der das einmal gesehen hat, sagt, boah, da ist so viel Potenzial drin und so weiter. Aber wir haben halt echt wir sind halt mit 300 km/h gegen die Wand gefahren, weil wir halt einfach nicht rechtzeitig irgendwelche Weichen gestellt haben und das Ganze ja auch in Personalunion gemacht haben. Die 50 Leute, die wir beschäftigt haben, das war nur für die Events. Nur um die umsetzen zu können. Im Tagesgeschäft war ich immer alleine, von Tag 1 an bis heute. Und ja, das ist halt so der Punkt, weil viele Leute halt auch unterschätzen, dass um lieferfähig zu sein, bindest du jeden Cent deines Kapitals im Lager. Und je mehr Sorten du hast, desto mehr Geld bindest du quasi im Lager und kannst kein Geld ausgeben für Marketing, Vertrieb oder sonst irgendwas in der Art und Weise. Deswegen sagen wir immer, ey, wir haben vertrieblich eine 6-, Content-Marketing ist vielleicht eine 1 so oder eine 2 zumindest mittlerweile. Paid-Marketing noch nie gemacht. Wir haben noch nie 1 Cent bei Meta ausgegeben, weil ich nicht check, wie es geht. Und wenn ich mir dann haben wir irgendwann mal Agenturen angefragt, so einen kleinen, also pitchen tut ja keiner mehr heutzutage, aber wir haben einfach Leute angerufen und gefragt, wie funktioniert das und wie machen wir das? Ja, und die haben halt immer gesagt, ja, man muss halt ein gewisses Budget erstmal ausgeben, um rauszufinden, wer überhaupt deine Zielgruppe ist. Da wird noch gar kein Umsatz gefahren. Das ist alles nur, um quasi die Kampagnen aufzubauen. Und das Budget überstieg unser Marketingbudget um 10-fache. Das heißt, wir haben damit nie angefangen und das nie gemacht, was, glaube ich, ein großer Fehler war. Man hätte mal vielleicht mal auf eine Sorte verzichten sollen, die man rausgebracht hat und das Kapital nutzen sollen, um sowas zu lernen, um halt herauszufinden, wie man die Leute jetzt anspricht, außerhalb unserer Region, dass Korn nicht so scheiße ist, wie man das denkt. Ja, das ist der Fuck-up.
Ich habe mir die Folgen auch angehört. Also wer jetzt auf jeden Fall Interesse hat, kann ich nur empfehlen. Das war sehr ehrlich und authentisch. So mögen wir es ja auch bei uns im Podcast. Von daher auf jeden Fall mal reinhören. Ich finde aber, wenn man das so hört und jetzt auch, wie du es wieder gegeben hast, man merkt, dass hinter dem Ganzen eigentlich von der Idee bis hin zur Umsetzung und was dann alles gekommen ist, hört sich das nicht an, als hättet ihr eine Strategie gehabt, sondern ihr habt eigentlich immer eher ad hoc auf Situationen reagiert.
Mhm. Wir haben nie agiert. Wir waren nie aktiv, wir waren nur reaktiv. Das heißt, wenn irgendjemand gesagt hat, also uns hat es ja teilweise gereicht, dass irgendein Kunde gesagt hat, boah, ich würde es so cool finden, wenn ihr einen Birnenschnaps macht. Wenn ein Kunde das sagt, hat das eigentlich ja gar keinen Impact.
Ja.
Und für uns war das plötzlich Prio 1. Birne. Wir so zack und los in die Entwicklung rein und geguckt, dass wir irgendwie einen Birnenschnaps hinbekommen, der natürlich sehr gut geworden ist, ja. Aber das ist der große Fehler, den ich ja auch in diesen Fuck-Up-Folgen, glaube ich, ganz zum Anfang auch dargestellt habe. Wir haben halt uns nie fokussiert. Wir haben nie gesagt, egal was wir tun, es muss irgendwie auf irgendein Ziel einzahlen. Und wenn das nicht auf das Ziel einzahlt, dann machen wir es nicht oder sowas in der Art und Weise, sondern wir haben einfach nur versucht zu überleben. Weil das war so also finanziell zu überleben. Denn das, was die meisten Leute ja auch nicht auf dem Schirm haben, ist halt einfach, dass du die Hälfte der Zeit, egal wie du sie definierst, für andere Leute unterwegs bist. Also es stellen dir ja alle Leute Rechnung, inklusive des Staats und aller Behörden und so weiter und so fort. Die müssen alle bezahlt werden. Und dann rechne das mal in Flaschen um, wie viele Flaschen du verkaufen musst, um alleine diese Rechnungen zu bezahlen, die einfach ohne Gegenleistung so wirklich in irgendeiner Form in deine Firma reinkommen. Und dann vergleichst du das mit den 1000 Flaschen, die wir in 3 Wochen verkauft haben, wo wir noch glücklich waren mit 1000 Flaschen. Und wenn du jetzt quasi nicht 1000 Flaschen alle 3 Wochen los wirst oder sowas, dann kriegst du halt wirklich finanzielle Probleme mit den wir sind das dann Stakeholder, Shareholder, weiß ich gar nicht. Aber sie sind ja nicht beteiligt, aber haben trotzdem immer Anspruch. Genau, und das ist etwas, was viele Leute bei Gründungen allgemein, genauso wie wir, auch komplett unterschätzen, dass du richtig drehen musst. Und dieses berühmte Bootstrap-Gründen, das würde ich halt niemals jemandem empfehlen in 2026. Also das ist hart, wenn du, keine Ahnung, stell es dir selber vor, du hast dir über die letzten Jahre irgendwie 50.000 Euro gespart und du hast jetzt ein bestimmtes Verhältnis zu 50.000 Euro und dann sagst du, boah, ich habe hier so eine geile Idee und ich mache hier irgendwie hobbymäßig auf Etsy, habe ich so ein Ding laufen und das geht richtig, also ich gründe jetzt eine Firma, ich mache mich jetzt damit selbstständig, kündige meinen Job, ich habe 50.000 liegen, ich meine, was soll, das wird für alles reichen, für Facebook und so weiter und so fort. Je nach Produkt kann das auch sein, aber bei solchen Produkten wie dem hier sind die 50.000 Euro in 2 Stunden weg und du hast gar nichts dafür bekommen und dann bist du halt nur am Rollieren. Und das, ich glaube, dass du heutzutage, um vor allen Dingen diese Geschwindigkeitsvorteile zu nutzen, die du, wenn du in irgendeinem Bereich First Mover bist, was wir waren mit Premium Corn, gibt mittlerweile mehrere, wir waren First Mover, wir haben aber nicht die Kohle gehabt, um quasi den Sprint anzusetzen, um das irgendwie in den Markt zu drücken, dass die Leute das verstehen. Und das ist so der wesentliche Punkt. Und weshalb es halt schwierig ist, meiner Meinung nach, heutzutage diese coolen Gründerstories mit Garage und 50 Euro Darlehen von Mama und das Ding ist jetzt ein Billion-Dollar-Business. So, das ist halt wirklich schwierig. Und Banken unterstützen einen nicht. Das heißt, du musst halt in irgendeiner Form vielleicht dafür sorgen, dass jemand anderes an deine Idee glaubt, der ein bisschen beisteuern kann.
Also sprechen wir sowas über sowas wie Angel-Investoren beispielsweise?
Ja, also in irgendeiner Form musst du einen besseren Businessplan haben als dein Bauchgefühl. Das wäre schon mal eine gute Sache. Und wenn du weißt, wie teuer es wird, deinen Markt zu erobern oder zumindest die ersten nennenswerten Schritte zu gehen, sodass du in ein solides Income-Verhältnis rein steuerst oder so, das solltest du im Vorfeld einfach ausgerechnet haben und dann herausfinden, ob das mit dem Geld, was du zur Verfügung hast, klappt. Und ich glaube, das ist heutzutage schwierig. Das klappt nicht mit so kleinen Budgets, ne?
Finde ich definitiv einen interessanten Punkt, weil natürlich, klar, Software-Bubble ist nochmal ein bisschen anders. Da reden wir auch über ganz andere Margen und sowas, wenn wir jetzt ein Unternehmen gründen und dann ein Produkt haben, was man verkauft. Aber da herrscht ja generell auch immer dieser Mythos Bootstrap und das ist viel besser, weil natürlich, wenn du große Investoren hast, dann bist du halt auch viel Geld schuldig. Aber ich finde, man merkt gerade bei dir auch so, dass man...
Aber was bringt es dir, 100% von nichts zu besitzen versus dir gehören 25% von ganz viel? Also das ist ein ganz anderes Verhältnis. Und Geld schulden tut man, glaube ich, in dem Moment, wenn du es dir leihst, das solltest du vielleicht nicht machen, sondern du solltest Leute davon überzeugen, mitzumachen. Und dann schuldest du auch niemandem irgendwelches Geld.
Absolut. Und ich finde es gerade so interessant, weil du nämlich, wenn man dir zuhört und die Story auch nachverfolgt, dann ist es ja so, dieses Bootstrap ist halt in der Hinsicht auch ein Mythos, dass man sagt, ja, habe ich halt mein Geld investiert und habe ich am Ende nur das verloren und nicht mehr. Weil man merkt ja gerade, dass ihr aufgrund dessen, dass es euer Geld war, da schon teilweise Sachen gemacht habt, weil ihr, da ist euer Geld weggegangen und ihr wolltet das wieder reinholen. Das muss man ja auch. Man muss ja auch irgendwie, ne, man hat ja eigenes Überleben, vielleicht hat man noch eine Familie. Kann man ja nicht sagen, ja, hier, ich habe 50.000 auf der hohen Kante, scheiß drauf. Und ich glaube, dass das aber so in den Köpfen verankert ist, dass Bootstrap halt wirklich the way to go ist und Investoren lieber erst ganz spät und so. Aber jetzt merkt man halt bei dir, ja, sollte man sich vielleicht doch mal überlegen. Du hast ja gerade gesagt, du würdest es nicht empfehlen.
Nee, also ich glaube halt auch vor allen Dingen in dem Moment, wo du es, also viele Businesses machen Fehler am Anfang, aus denen sie lernen und dann halt eben die Fehler nicht nochmal zu machen. Aber die Fehler am Anfang kosten halt Geld. So, und das kostet jedes Mal dein eigenes in dem Falle. Und irgendwann kann es ja sein, je nach Geschäftsmodell, dass es plötzlich sehr eng wird. Und dann verschiebt sich der Fokus. Dann geht es halt wirklich darum zu sagen, okay, das passt jetzt vielleicht nicht bombenmäßig zu unserer Strategie, aber wir können da am Freitag auscashen oder sowas. Und wir brauchen das. Deswegen müssen wir es irgendwie doch tun. Und dann verrennt man sich halt auch ganz schnell. Und ich glaube, und das ist vielleicht ein gutes Beispiel, weil, oder vielleicht auch vorabgenommen, weil unser Fuck-up endete ja darin, dass ich gesagt habe, letztes Jahr Silvester, ich mach zu. Ich habe keinen Bock mehr, ich schließe die Firma ab und liquidiere. Das war so meine persönliche Entscheidung, mit der ging es mir auch sehr gut, aber es gab Marktteilnehmer, die haben das nicht akzeptiert und wollten das nicht und deswegen habe ich ja verkauft. Also ich habe ja einen großen Teil der Firma verkauft. Jetzt, wo ich nicht mehr diesen finanziellen Druck habe, ich bin immer noch komplett beteiligt, die Marke gehört mir, der Online-Shop gehört mir, ich bin auch für das Marketing in dem neuen Team verantwortlich. Jetzt überprüfe ich auf der anderen Seite immer, ja, aber wir haben eine Strategie endlich mal verabschiedet gehabt am Start dieser Übernahme. Und das, was du mir jetzt sagst, das passt überhaupt nicht dazu, was wir abgesprochen haben. Ich mache es nicht. So, jetzt verfolgen wir eine Strategie und ich bin ein bisschen cooler, weil ich sage so, okay, also das, was du jetzt vielleicht machen möchtest, das ist eine tolle Idee, passt aber gar nicht zu dem, was wir vorhaben. Und das ist, also glaube ich, genauso, wenn du fremdes Kapital drin hast, hältst du dich, glaube ich, mehr an die Spielregeln, als wenn dein eigenes drin ist und du diese Verlustängste fährst. Gerade am Anfang, wo du dann sagst, ich kann es übermorgen irgendwie damit wieder gut machen, aber das passt gar nicht zu uns, es passt nicht zur Marke. Das könnte sogar schädlich sein, wenn wir das machen, aber das Geld stimmt. Deswegen, komm, lass tun. Und das ist halt etwas, was Nachteil vom Bootstrappen ist, weil du halt mit deinem privaten, außer du hast halt 50.000 liegen und du weißt ganz genau, okay, wenn die weg sind, sind die halt weg, so ist mir auch egal. Dann kannst du vielleicht auch strategisch bootstrappen.
Ja, so viele glaube ich nicht.
Ja, meistens ist es ja dann auch so, dann, die meisten Menschen gründen ja irgendwie im Team. Es gibt ja wenige wie ich, die, also mein Mitgründer ist ja relativ schnell wieder ausgestiegen, als ich gesagt habe, das wird jetzt hier ernst, entweder du kündigst deinen Job und kommst dazu oder du, also nur auf einen Gesellschafter, da habe ich keinen Bock. Und da haben wir uns als Freunde weiter, wir sind immer noch sehr gut befreundet, aber er ist dann nicht mitgegangen. Das heißt, eigentlich war ich von nahezu Anfang an alleine. Und die meisten Leute gründen im Team, bootstrappen. Jeder schickt da irgendwie, ich habe das zur Verfügung. Aber das reicht ja nie. In der Regel wird irgendwann nachgeschossen und dann wird es irgendwann eng. Weil nur weil man am Anfang gesagt hat, ich habe dieses Spielgeld zur Verfügung, ob ich das nun in einen ETF stecke und da crasht es oder ob ich es in die Bude stecke und da crasht es, ist egal. Aber irgendwann kommt der Punkt, wo nachgezahlt wird und dann geht es nicht mehr darum, wenn das jetzt weg ist, dann habe ich echt ein Problem. Und dann ändern sich halt viele, bei mir zumindest in meinem Bekanntenkreis, viele Leute und da ändern sich ganze Mindsets ganz plötzlich. Und dann geht es wirklich darum, teilweise Sachen zu machen, die man vielleicht nicht machen würde, wenn es um eine wunderschöne Blank-Paper-Strategy ginge, wo man sagt, nicht, also Fokus und nichts anderes und lass uns nicht irritieren lassen. Ich habe bei Instagram Reel geguckt, da steht, ich muss mich fokussieren und deswegen mache ich das jetzt. Und das echte Leben spielt halt manchmal ein bisschen anders so.
Das stimmt, das echte Leben dürfen wir dabei nicht vergessen. Aber wie du auch gesagt hast, wenn man die ganzen Geschichten aus den Garagen und den Flohmärkten hört, wie die da alle gegründet haben, dann hört sich das immer so an, als wäre das reale Leben nicht ganz so reell. Ja. Die haben das dann auch gut gemacht. Wahrscheinlich kennt man da die Fuck-ups einfach vielleicht auch nicht. Das ist ein anderes Thema. Jetzt hast du ja schon gesagt, du hast dich letztes Jahr entschieden dafür, dass du abschließt. Das ist ein bisschen anders ausgegangen, als du es damals beschlossen hast, was vielleicht auch gut
wie
ist.
Immer.
Ne? aber das wird sicherlich nicht der Punkt gewesen sein, wo du gesagt hast, irgendwie, glaube ich, läuft das in eine falsche Richtung. Wo irgendwo in dieser ganzen Journey, wo du es gemacht erlebt hast und vorangegangen bist, wo war der Punkt, wo du gesagt hast, ich glaube, das läuft nicht in die richtige Richtung, wo du aber noch lange nicht bereit warst, das Ganze irgendwie auch, sage ich mal, anzunehmen, was du da merkst?
Also das war ziemlich deutlich 2024, Mitte 2024 habe ich festgestellt, ich kann ohne die Veranstaltung gar nicht mehr leben. Also würde ich die jetzt rausnehmen aus der BWA, dann wäre Ende Gelände. Und mein Problem ist, dass ich mit Veranstaltungen ganz wenig, also Leidenschaft verbinde. Ich bin so ein Kind, also aus den 90ern, auch bei Lego und so, ich habe total gerne mit Lego Sachen aufgebaut. Ich habe aber nie damit gespielt. Also ich bin auch auf den Veranstaltungen, ich finde das total geil, die aufzubauen, sie schick zu machen. Aber in dem Moment, wo ich quasi sehe, die Gäste kommen und es geht los, habe ich schon keinen Bock mehr. Es ist einfach der, da musst du ja plötzlich mit dem ganzen Ding rumspielen. Und das ist nicht mehr meine Welt. Also dieses, man kann sich das vielleicht gar nicht vorstellen. Das ist ja jetzt nicht irgendwie eine Veranstaltung. Also da wird gesoffen. Und zwar viel. Und das, man kann sich das gar nicht vorstellen, wenn du, also du bereitest ganz gewisse Events teilweise sogar 6-8 Wochen intensiv vor, also wirklich 8 Stunden pro Tag arbeiten dafür, dass das alles funktioniert. Und dann lässt dieser Druck in dem Moment ab, wo alle die Kassen laufen, es funktioniert alles, es sieht schön aus und alle freuen sich. Und dann lässt bei dir dieser Druck ab. Und dann sagst du so ein bisschen in dich zusammen und sagst, okay, jetzt würde ich gerne nach Hause, ich kann aber nicht, ich trage die Verantwortung, ich muss bis zum Schluss bleiben. Dann versteckt man sich irgendwo auf dieser Veranstaltung und versucht das irgendwie zu überleben. Führt dazu, dass du stocknüchtern und kaputt, K.O., Leuten über den Weg läufst, die eine gute Zeit haben und die nicht mehr gerade aussprechen können und die... Also das ist dann halt wirklich ein bisschen schwierig zu verarbeiten. Die Informationen, die du dann von den Leuten bekommst, weil die äußern dann ja auch immer alle Wünsche und haben ganz viel Verbesserungspotenzial und das versuchst du auch irgendwie alles zu filtern, aber es funktioniert nicht so wirklich. Und dann kommst du irgendwann nach Hause, 4 Uhr, 5 Uhr morgens, und am nächsten Tag um 8 wieder auf der Fläche zu stehen, weil du die Verantwortung trägst und du auch keine Lust hast, dass da irgendwas kaputt geht und geklaut wird und so. Und das führte am Ende des Tages dazu, dass bei meiner 6-jährigen Tochter, die habe ich wirklich wenig mitbekommen. Und die ist jetzt 6. Und das so Mitte 2024, als ich feststellte, das geht ohne Events nicht. Und ich kann auch nicht einfach irgendjemand einstellen, der das macht. Aus verschiedensten Gründen, vor allen Dingen aber finanziellen Gründen. Der das einfach mir von der Schulter nimmt, sodass ich mich wieder um das Kerngeschäft kümmere. Da so viel werfen die Events nicht ab, dass man so jemanden bezahlen könnte. Sondern sie füllen ja nur Lücken, die aus dem Tagesgeschäft übrig bleiben mit der Flasche. Und da habe ich dann für mich gesagt, so, das kann ich jetzt nicht durchziehen bis 60. Das ist nicht, das geht nicht. Das funktioniert nicht. Und wenn das, und vielleicht muss ich einfach anerkennen, dass bei aller Leidenschaft, Liebe und Zeit, die ich investiert habe in diese Flaschen, dass es nicht funktioniert hat. Das würde, aber das ist halt eben der Punkt. Ich glaube, das würde ganz vielen anderen Leuten sehr wohl gelingen, das Produkt innerhalb kürzester Zeit deutschlandweit bekannt zu machen, wenn sie einen anderen Fokus haben. Ich bin halt so ein detailverliebter Typ. Ich mag auch nicht irgendwie auf dem Markt entwickeln, sondern ich möchte was auf den Markt bringen, was ich schon richtig geil finde und stecke da meine ganze Leidenschaft rein und so weiter und so fort. Und ich glaube, es gibt Leute, die sind da ein bisschen cooler drauf und sagen, ey, das Produkt, das schmeckt gut, das müssen wir jetzt nicht noch verbessern. Das Label, keine Ahnung, ja, wir machen da mit ChatGPT, scheiß drauf. Hauptsache, wir geben das Geld aus, was wir noch übrig haben und buchen uns irgendwelche Influencer und machen ein Ding nach dem anderen und irgendwie wird sich das schon verkaufen. Und dann, das wäre wahrscheinlich auch, also das würde, wie gesagt, ich glaube, es würde Leuten mit einem anderen Ansatz gut gelingen. Für mich ist es aber so, da steht, hinten ist ein Bild von mir drauf. Also das interessiert in München niemanden, wer da hinten drauf ist. Aber mich interessiert das, weil ich stehe dafür mit meinem Namen, ne? Kennst ja mit Hip und so. Ich stehe für alles, was wir da machen und habe das mit ganz, ganz viel Sinn und Verstand aufgebaut, weil ich selber halt einfach es nicht mag, wenn Alkohol nach Alkohol schmeckt. Und es kostet sehr viel Energie, das hinzubekommen, je Produkt. Und irgendwie hemmt einen das auch ein Stück weit. Zu sagen, Alter, ist doch egal, jetzt lass doch einfach mal gucken, dass wir irgendwie was hinbekommen. Oder es wäre zum Beispiel wahrscheinlich eine total coole Sache gewesen, mal Guerilla-mäßig irgendwas zu machen und einfach mal Ware zu verschenken. Um einfach mal quasi Feedback zu bekommen, und den Leuten das einfach zur Verfügung zu stellen. Denn das haben wir darüber noch gar nicht gesprochen, aber so eine Flasche kostet bei uns im Schnitt 24,90 Euro. Das ist nicht viel Geld, absolut gesehen. Aber es ist für ein Korn, egal was du, wie du es versuchst zu verpacken, es ist für ein Korn viel Geld. Und die Leute müssen das probieren, um es zu verstehen. Und das habe ich nie gemacht. Das hätte man mal machen können. Also zumindest in meinen kleineren Chargen, Tranchen, irgendwas mal zu versuchen, eine kleinere Abfüllung zu machen oder wovon ich immer schon geträumt habe, weil unsere Drinks so geil sind. Ich will einfach den perfekten Cola-Korn in die Dose bringen. Weil ich glaube, dass so ein Premix, der richtig gut schmeckt und nicht wie so ein Jackie Cola aus der 03 oder so, sondern einfach einer, der richtig gut schmeckt. Und das wissen wir, dass es das tut, weil er einfach kaum nach Alkohol schmeckt. Und dann so ein paar Dosen und dann gehst du auf ein paar Events und schmeißt mal ein paar Dosen raus, schickst ein paar Leute mit so einem Kühlrucksack durch die Gegend und lass die Leute probieren und das Produkt wirkt dann für sich. Und das ist etwas, was ich vernachlässigt habe aufgrund fehlendes Kapitals oder sonst irgendwas. Das hätte man machen müssen, das hätte man machen sollen vielleicht. Und Leute mit ein bisschen frischerem Ansatz, so wie wir es jetzt ja auch haben, ne, durch den neuen Partner oder durch den Käufer, da wird all das passieren, hoffe ich. Also das ist zumindest auf der neuen Strategie steht das drauf. Und ich glaube, das ist gut so, dass ich das nicht mehr alleine mache, weil du dann auch irgendwann in eine Richtung gerannt bist, die nicht mehr ging. Und neben dem Eventgeschäft, nur ganz kurz, weil wir sind schon weit über deinem Zeitlimit, aber neben dem Eventgeschäft war es so, dass die aktuelle Krise, in der wir uns befinden, die ist nicht so cool wie Corona. Denn die aktuelle Krise, die seit 2 Jahren oder was läuft, die geht ins private Geld. Das heißt, Corona führte dazu, dass wir mehr Geld hatten und diese Krise jetzt, die führt dazu, dass wir jeden Tag weniger Geld haben, weil es einfach weniger wert wird. Und wenn du dir überlegst, dass der gleiche Einkauf beim Rewe vor einem Jahr oder 2 Jahren oder sowas 80 Euro gekostet hat und der kostet jetzt 120, wie hoch ist die Bereitschaft, mal eben nochmal 25 Euro draufzulegen? Und das bestenfalls einmal die Woche. Das passiert nicht mehr. Das heißt, du hast Kundenverlust auch, ne? Also das heißt, es gibt ganz viele Menschen, für die sind 24,90 gerade noch so machbar gewesen für das Produkt, weil sie es cool fanden. Jetzt ist es für die unerreichbar, mal eben 25 Euro auszugeben. Und deswegen musst du nicht nur mehr Events machen, um das aufzufangen, sondern du musst auch noch die Kunden ersetzen, die dir weggefallen sind. Und das ohne die Möglichkeiten, den Landkreis zu verlassen, weil du dafür das Geld nicht hast. Das war der Teufelskreis, in dem man sich befunden hat. Und dann habe ich halt für mich nur gesagt, ich kenne ein paar Wege daraus aus dem Dschungel, aber ich kann sie nicht mehr alleine gehen. Es ist nicht mehr möglich für mich. Und deswegen habe ich mich dazu entschlossen, ja, dass eigentlich die Firma zugemacht wird. Und das fanden ein paar Leute nicht cool und deswegen gibt's sie noch. Und auch weiter und wird auch größer und so weiter. Das freut mich auch alles, weil ich bin natürlich happy darüber, dass die Marke eine Zukunft hat jetzt, weil halt auch das frischer Wind ist, das tut auch total gut, dass man Menschen hat, mit denen man auch über die Business-Probleme reden kann. Das musste ich vorher immer mit mir im Spiegel tun, weil mit wem sollst du sonst machen, wenn du alleine bist? Und ich glaube, das wird in Summe der Marke sehr helfen, vor allem auch jetzt das Rauswachsen nach Schleswig-Holstein, da kommt ja der Käufer her. Und Schleswig-Holstein, die Touri-Hotspots und so weiter und so fort, von Timmendorfer Strand bis Sylt, das sind halt Sachen, die, da sehe ich das. So, und da sehe ich auch viel Potenzial. Mehr als bei uns in der Lüneburger Heide.
Ich bin auch tatsächlich sehr froh, dass ihr bestehen bleibt, weil ich wirklich so Gefallen auch an den Getränken gefunden habe. Und ich habe auch letztes Jahr zum Geburtstag hatte ich auch extra, du hast auch schon gesagt, der Leoncello, glaube ich, war es, ne? Die hatte ich da und die sind leer gegangen und die Leute haben gesagt, was ist das für geiler Scheiß, ne? Also kennt man so nicht. Da war ich dann doch sehr froh zu hören, dass ihr bleibt und man das weiter bestellen kann.
Ja. Aber jetzt ist ja die Frage, du gibst das deinen Gästen auf den Geburtstag. Von 10 Leuten finden 8 das Produkt geil. Und jetzt frage ich mich, was hätte man alles tun müssen, damit diese 8 Leute bei mir im Online-Shop bestellen? Weil keiner von den 8 hat es getan. Und das liegt halt einfach daran, dass dieses einmalige Erlebnis, das ist nicht nachhaltig. Ich weiß nicht, wie oft die gleichen 8 Leute mit diesem Getränk konfrontiert werden müssen, damit sie es verstehen, dass sie es brauchen. für ihren Einsatzzweck. Ich meine, Aperol Spritz ist ein bestes Beispiel. Die Brand war tot. Das war, keiner hatte die überhaupt auf dem Schirm. Nobody. Die gibt's aber seit 1910 oder so. Also das ist nicht irgendwie ein neues Ding. Aber man sieht, was passiert, wenn Pernod Ricard, es ist glaub, Martin, also Entschuldigung, das müsste man nochmal validieren, aber ein großer Spirituosenkonzern shoppt sich die Marke, stattet sie mit ein paar hundert Millionen Euro Marketing aus und was ist daraus geworden? Ich meine, du kannst, glaube ich, in ganz Europa und Amerika, das würde ich jetzt mal behaupten, gibt es in jeder Bar Aperol Spritz.
Ja.
Und das Ding ist, das wäre meiner Meinung nach, ich glaube, in 2026 wird so ein Move keiner Brand aus dieser Spirituosenwelt gelingen, bootstrapped mit 50.000 Euro. Das ist nicht möglich. Also da, egal wie cool und viral das Internet ist und was da nicht alles geteilt wird und sonst irgendwas, aber diesen Effekt, keine Chance. Die Vertriebsstrukturen von so einem großen Spirituosenkonzern, wenn der irgend so eine Brand Huckepack nimmt und sie einfach reinwirft und entsprechendes Geld ins Marketing investiert, weil damit es irgendwie schön aussieht. Aber das war ja Windeseile, das war tot, das gab es gar nicht und plötzlich war es da und alle wollten es haben. Dann Lillet Wildberry, auch das gleiche Konzept, Lillet ist auch nicht neu. Und wenn jetzt in Anführungsstrichen, ne, Pernod Ricard sagt, boah, ich finde irgendwie Korn geil, werden sie nicht, kann ich auch erklären, warum. Aber ich finde Korn geil, ich mache das jetzt. Das wäre der ultimative Rückenwind für alle Small Businesses aus dieser Gattung. Aber die würden das nie machen, weil Korn hat ein Reinheitsgebot. Es muss in Deutschland produziert werden. Und Deutschland ist auch in 2026 das Shithole des Business. Wer will denn hier investieren? Also die Rahmenbedingungen, die Infrastruktur, alles, die Energiepreise, das ist alles eine Katastrophe. Wer will denn jetzt da hingehen und sagen, okay, dann machen wir jetzt etwas, was man auch nur in Deutschland machen darf? Und nur weil da dann eine schwarz-rot-goldene Fahne irgendwie noch aufs Etikett gedruckt wird, verkauft es sich von alleine. Auch den Move haben wir längst verloren, dass irgendwie Made in Germany was Tolles und Großartiges ist. Und deswegen werden die großen Korn nicht auf die Liste nehmen. Und aber ich wollte damit auch nur erklären, dass Aperol Spritz kein Family-Business ist, was es von null aufgebaut hat und hart gestruggelt hat und deswegen jetzt endlich mit Erfolg belohnt wurde, sondern die Family musste es verkaufen. Ja, Aperol lief in Italien in der Region, da lief das immer schon und dann wurde das verkauft an Großen. Der hat da gesagt, packe ich das Geld rein, ich habe mir diesen und diesen Return ausgerechnet und das ist auch ein Erfolg geworden. Und das und so funktioniert das Geschäft. Und das weiß ein Pascal nicht, der noch nie Schnapsbusiness gelernt hat und nur weil er per Zufall was Geiles gebaut hat, denkt, das ist Aperol. Und das ist nicht der Fall.
Also würdest du sagen, das mag jetzt vielleicht nicht für alle Gründungen und Produkte, sage ich mal, stimmen, aber für einige bestimmt. Geile Idee und geile Leidenschaft reichen nicht aus. Du brauchst halt geil viel Geld.
Also in Branchen und Industrien, die nahezu alle Krisen überlebt haben, ist es, glaube ich, nicht möglich. Nur mit einer coolen Idee und einem leckeren Geschmack und dem etwas besseren Limoncello läufst du dem Limoncello keinen Rang ab. Mit einem etwas besseren Wodka rennst du dem absolut, das juckt den überhaupt nicht. Es ist ja auch nicht so, dass du da irgendwie das Rad neu erfindest. In anderen Branchen, glaube ich, geht das sehr wohl. Also wenn du eine klassische Problemlösung hast, die einfach deutlich besser ist als alles andere, dann wird sich das durchsetzen, weil es ein gutes Produkt ist und eine geile Idee. Aber welches Problem löst denn ein Schnaps? Also man darf mit dem Einzigen, womit er wirklich überzeugt, und zwar, dass du am nächsten Tag deutlich weniger Nachwirkungen und Nachwehen hast, das ist ein Heilsversprechen, damit darfst du keine Werbung machen. Das heißt, welches Problem lösen wir? Und welches Problem löst ein Jägermeister? Ist gar nichts. Also wir lösen ja keine Probleme. Wir sind ja einfach nur ein Luxusprodukt für eine gute Zeit. Und jetzt 2026, 27, 28 ist keine gute Zeit. Das ist das Problem. Mir wurde damals ja auch gesagt, boah, Pascal, du hast alles richtig gemacht. Weißt du was? Egal, was passiert auf der Welt, gesoffen und gefressen wird immer. Ich habe revidiert, billig gesoffen und gefressen wird immer. Aber wir sind in der Nahrungsmittelindustrie, haben wir auch eine so krasse Abdeckung an Alternativen pro Produkt. Ich meine, theoretisch würde es ja reichen, wenn es einen Erdbeerjoghurt gibt. Wie viele gibt es?
Ja.
Und warum? Und das und irgendjemand wird unter der aktuellen Situation leiden und es wird den einen oder anderen Erdbeerjoghurt nicht mehr geben. Und das ist halt in diesen Bereichen so. Auf der anderen Seite ist es gerade ein riesiger Chancenbereich für Problemlösungen anderer Art. Ne? Also wenn du jetzt mit KI Problemlösungen anbietest oder sowas, selbst wenn sie nur kleinere Probleme lösen, dann würde ich das jetzt nicht sagen, dass eine gute Idee und ein gutes Produkt nicht reicht. Aber in alten Industrien, glaub schon. Ich glaube, es bringt dir auch nichts, wenn du eine richtig gute Idee hast, wie man besseren Stahl machen kann. Ich glaube nicht, dass du in der Lage bist, mit 50.000 Euro Bootstrap aus der Garage eine neue Stahlhütte aufzubauen. So, das ist, es kommt ein bisschen drauf an.
Ja, wobei ich tatsächlich beim KI-Punkt sagen würde, davon gibt es mittlerweile so viele. Und wenn man sich den Markt anguckt, mag das eine noch besser sein als andere. Aber die wirklich am Ende, sage ich mal, auch durch die Decke gehen, nachdem sie irgendwie Unicorn waren, sind auch die aufgekauft werden. Und das sind dann auch die Großen. Ne? Also die Kleinen werden auch nicht, entweder gliedert man sich irgendwann bei den Großen mit ein oder man hat vielleicht mal den Lucky Shot, aber ich glaube, die meisten werden irgendwo auf der Strecke auch sterben. Also es ist
dann... Ja, okay, klar. Also ich meine, es ist, glaube ich, für den Menschen schon gar nicht mehr einzusortieren, was es alles an Tools und Möglichkeiten gibt, weil jeden Tag 27 andere rauskommen und jeder ist ein bisschen besser als der andere, aber kann das nicht so gut wie der. Und eigentlich hat man als Mensch schon wieder Schwierigkeiten zu sortieren, was ist eigentlich das, was ich brauche. Das sortiert dann der Große, weil man unterstellt, ja okay, wenn Microsoft irgendwie die und die Bude kauft, dann haben die herausgefunden, das ist die beste KI für Bildbearbeitung aus irgendeinem Grund, also nehme ich die. Oder ChatGPT oder sowas ist jetzt auch nicht mehr, das war was ganz, ganz Tolles und für die meisten Leute, die tanzen jetzt auch Claude. Aber für viele Leute ist das einfach zu schnell, ne? Die gehen hin und sagen, ich hab mich vorgestern an ChatGPT gewöhnt und jetzt soll ich schon wieder was ganz anderes machen und übermorgen was ganz anderes. Was ich damit eher meinte, ist, wenn du Problemlösungen im KI-Bereich anbietest, sagen wir mal Agency-mäßig, dass du kleinen Unternehmen hilfst, ihre ersten Prozesse zu automatisieren. Das heißt, keine krasse Rocket Science zu machen und irgendwie ein Tool zu bauen, sondern eigentlich hilfst du dem örtlichen Elektriker, seine Bude mal überhaupt digital zu durchdenken und das Thema Kundenservice, was er vorher nicht konnte, aus irgendeinem Grund, weil er keine Menschen dafür hatte, vernünftig anzugehen. Und ich glaube, der Erste, der mit KI das richtig hinbekommt im Handwerksbereich, den Leuten, den Betrieben zu sagen, so, pass auf, wenn du den Leuten sagst, du kommst zwischen 7 und 14 Uhr, geht nicht mehr, sowas geht nicht. Du musst doch heutzutage in der Lage sein zu sagen, der Auftrag da vorne, der ist jetzt, dass man nicht von vornherein weiß, wie lange ein Auftrag vor Ort dauert, das ist klar. Aber warum ist es nicht möglich, dass irgendwie ein Tool sagt, so, die Handwerker sind jetzt fertig mit ihrem ersten Auftrag, sie fahren jetzt zu dir, das ist übrigens der Tracking-Code, du kannst nachvollziehen, wann sie bei dir zu Hause sind, sei dann bitte home. So, dieses 12 bis 14 Uhr, 12 bis 18 Uhr oder sowas, das geht nicht, das funktioniert nicht. Und ich glaube, dass die ersten Agenturen, die da vernünftige Konzepte fahren, um das Handwerk oder solche kleinen Buden, das ist jetzt nur ein Beispiel, zu digitalisieren, und daraus dann richtige Produkte zu bauen. Also jetzt ist es noch ein Blumenstrauß an Möglichkeiten, die man zusammenbündeln könnte für jemanden, um sein ganz individuelles Problem zu lösen. Aber viel smarter wäre ja eigentlich zu sagen, okay, im Kern haben alle eigentlich dieses Problem und dieses und dieses und das ist das Produkt, was das baut. Und wenn ein Kunde anruft, dann geht da nicht Frau Müller ans Telefon und die musst du bezahlen und so weiter und so fort, sondern das macht jetzt alles KI. Die sortiert das, die schrägt dir das alles in den Kalender ein, die schreibt dem Typ auch ein Angebot, weil du ein vernünftiges Angebotssystem jetzt hast und du kriegst eigentlich erst mit dem Kunden zu tun, wenn der das Angebot angenommen hat. Und dann planst du mit dem. Und so weiter und so fort. Ich glaube, das sind die, wo eine gute Idee reicht. Weil das ist auch nicht, ich glaube auch, das ist nicht so teuer. Sowas zu entwickeln, so einen Service zu entwickeln und den dann zu vertreiben, ist nicht zu vergleichen mit fuck off, wir müssen übermorgen irgendwie ein System finden, was uns jede Woche 30 Paletten Korn aus dem Lager schiebt. Das ist ein ganz anderes Geschäft. Und das ist halt wirklich auch ein hartes Geschäft, weil du hast es vorhin angesprochen mit den Margen. Bei uns bleibt ja jeden Millimeter, den man sich bewegt, bleibt überall was kleben. Es ist ja nicht so, dass man das irgendwie downloaden könnte und entsprechend sagen kann, okay, du hast jetzt dein Abend gedownloadet oder sowas, sondern damit diese Flasche in München im Regal steht, muss die mit irgendwie Paletten, LKWs, DPD, irgendwie in irgendeiner Form mit Verpackung, Verpackungsgesetz, Verpackungssteuer, Verpackungsdies, Verpackungsdas, Branntweinsteuer, raus aus dem Steuerlager, rein in irgendein anderes Steuerlager, dies, das, Zoll, hast du nicht gesehen, irgendwie darunter. Und dann muss sie von irgendeinem Zentrallager in die einzelnen Läden reingebracht werden, damit du das Glück hast, dass der Kunde in München, der jetzt gerade Bock hat auf Korn, kann mir immer noch nicht vorstellen, dass der dann einfach sagt, ja, ich habe jetzt Bock auf Korn und dann geht er los in den Rewe und holt sich das. So. Das ist viel teurer, das Konzept, und das ist viel komplexer, als halt eben eine digitale Problemlösung vielleicht irgendwie zu bauen.
Definitiv. Glaube ich. Deswegen finde ich das Thema auch so super spannend, weil, wie gesagt, bewegt mich da immer in Bubbles mit Software und dass das Thema so komplex ist, ne, was du auch gerade noch alles gesagt hast mit den ganzen Steuern und Richtlinien. Als Anfänger, der nur von außen guckt, wie du es vielleicht auch mal warst, als du gegründet hast, das sieht man ja gar nicht und dass da viel, viel mehr dazu gehört. Deswegen finde ich das auch so spannend. Wir sind schon weit über die Zeit, aber trotzdem, du hast was erwähnt, was ich nicht noch so einfach stehen lassen möchte, noch mal ein bisschen hochheben möchte, ohne dass wir jetzt da komplett drauf eingehen. Aber du hast gesagt, dass du, und das redest du tatsächlich auch, du sprichst da sehr offen in deinen Fuck-Ups, du hast von deinem Kind, von deinen Kindern, von deiner Familie tatsächlich nicht viel mitbekommen zu einem gewissen Zeitpunkt. Und das ist auch was ich bei dieser Illusion Gründung, wenn ich das immer auch auf LinkedIn, wo ich ja viel unterwegs bin, auch sehe, ja, dann ist das immer so toll, wir sind hier zu dritt, zu viert, wir schlafen hier alle in unserer Altbauwohnung, haha, witzig. Ist nicht jeder Single, ist nicht jeder Anfang 20, ist nicht jeder vielleicht eben noch nicht Eltern. Und da gehört sowas auch mit dazu. Und ich glaube, dass da so ein bisschen, da wird sich gar keine Gedanken drüber gemacht, dass das kommen könnte, ja, und was es bedeutet. Oder man macht es halt und ist schon drin und man macht sich da keine Gedanken. Und ich finde solche Beispiele, wie du sie dann auch gibst, das ist die Realität. Also das Privatleben, und man muss viel in sein Baby dann stecken in Form von Unternehmen, das Privatleben kommt einfach zu kurz. Urlaub, Familie.
Ich hätte mich gerne genauso gut um meine Kinder gekümmert wie um die Firma in der Zeit. Ne? Also ich glaube, da das kann man ziemlich gut vergleichen. Also das Baby Leonhard Korn ist geboren, das kannst du nicht einfach in seiner Liege liegen lassen. Ne? Das wird nicht von alleine groß, da musst du dich drum kümmern. Und das, was die meisten Menschen bei Gründern vergessen, unterschätzen, ist, selbst wenn du nicht 24 Stunden in einem Büro sitzt, du arbeitest 24 Stunden locker. Also du schläfst zwischendrin, aber du schläfst mit einem Problem ein und wachst mit dem auch wieder auf. Vielleicht fällt dir auch eine Lösung ein oder so, aber also meine Frau hat es mir ja auch immer gesagt, du hängst die ganze Zeit am Handy aus irgendwelchen Businessgründen. Es ist nicht so, dass du in der Zeit irgendwie Doomscrolling machst und irgendwie die ganze Zeit irgendwie versuchst, dich irgendwie zu berieseln zu lassen, sondern du hast die ganze Zeit dein Business im Kopf. Und es geht einfach nur darum, dass du versuchst, deine Probleme zu lösen mit YouTube oder mit sonst irgendwas, weil du irgendwie die Leute nicht kennst und so. Und das verschlingt Zeit ohne Ende. Du sitzt nicht, also das würde ich jetzt schon sagen, also das kann ich mir vorstellen bei so Codern, dass wenn die im Tunnel sind und anfangen zu coden, dann sind die vielleicht auch auf Meth und keine Ahnung und irgendwie 4 Wochen wach. Aber also wenn du bist jetzt nicht die ganze Zeit in einem Büro an einem Schreibtisch gefesselt und arbeitest dort oder so, aber du bist eigentlich abwesend. Du bist nicht im Real Life. Du bist die ganze Zeit nur in deinem Business-Geschichte, weil aus irgendeinem Grund, selbst wenn du dann mal freigekämpft hast und du gehst nur spazieren, das ist tödlich. Wenn du freigekämpft hast und spazieren gehst oder sowas und denkst, du hast jetzt eine coole Zeit mit der Family und genießt das jetzt mal, dann ist das wie unter der Dusche sein. Fuck, dann fallen dir diese ganzen Lösungen plötzlich ein. Dann ziehst du das Handy doch wieder raus, machst die Notizen-App auf, laberst die voll mit den Ideen, die du gerade hattest, und schon bist du wieder der Arsch, weil du dich nicht kümmerst. Und das tust du, glaube ich, anders als bei Kindern. Und bei Kindern kümmerst du dich der Liebe wegen um die und der Verantwortung halber. Beim Business kümmerst du dich deswegen drum, weil du nicht pleite gehen willst. Das ist halt auch nochmal ein anderer Druck so, ne? Das heißt, du musst diese Sachen lösen. Und wenn du dann auch noch den Fehler machst, so wie ich, dass die einzige Telefonnummer, die das Unternehmen hat, deine private ist und die steht auch überall und du wirst eiskalt Sonntag, ich weiß nicht, wie oft wir auch am Wochenende, Samstagabend, 23 Uhr, ich stehe jetzt bei euch vorm Laden, habt ihr noch auf? So, nein, Mann, das ist Licht aus, so, ich bin nicht da. Ja, kannst du kurz kommen? Ich würde jetzt gern was kaufen. Wir hatten auch schon Anrufe, wo dann gesagt wird, ja, kannst du das jetzt noch vorbeibringen? So nach Hannover oder so. Wir brauchen das jetzt. Und solche Sachen, das reißt dich die ganze Zeit aus deinem eigentlichen Leben raus. Und ja, ich würde sagen, du bist 24 Stunden mit deiner Firma beschäftigt, in irgendeiner Form. Und das ist etwas Belastendes für Familienkonstrukte mit kleinen Kindern und junge Familie und im Aufbau befindliche Familie und so. Das ist eine belastende Situation. Darf man nicht unterschätzen.
Sollte man nicht unterschätzen, auf jeden Fall. Aber auch hier empfehle ich nochmal, da reinzuhören, deine Stories für Fuck Up. Ne, das fängt ja auch irgendwo an, das hört irgendwo auf. Das ist ja nicht nur ein Moment. Und das fand ich sehr berührend, muss ich auch sagen, und sehr, sehr, sehr offen gesprochen. Da gibt es auch nicht viele Gründer, die, glaube ich, so darüber sprechen. Meistens nur hinterher, wenn es irgendwann mal einen Burnout gab und dann das zur Geschichte gemacht wird. Eigentlich stelle ich jetzt immer zum Abschluss meinen Gästen, die aus dem Software-Umfeld ja kommen, im Vertrieb kommen, noch die Frage.
Ich habe mal Salesforce gemacht, du kannst mir auch eine Software-Frage stellen.
Sehr gut. Da stelle ich nämlich immer die letzte Sales-Fail-Erfahrung, die du gemacht hast. Vielleicht hast du aber auch bei Leonard Korn tatsächlich eine Sales-Fail-Erfahrung. Ansonsten nehme ich auch die von Salesforce von
alle?
Ein paar Jahren.
Alle? Also nein, wie gesagt, ich bin da ganz offen und ehrlich, wir haben salesmäßig echt eine 6- verdient. Einfach deswegen, weil ich ganz schlecht bin in sowas wie Kaltakquise und kalt irgendwie jemanden davon zu überzeugen, mein Produkt zu kaufen. Warum? Eigentlich kann ich gut verkaufen, aber mich trifft das persönlich, wenn derjenige, den ich anrufe, sagt, das Produkt ist scheiße, das will ich nicht, obwohl das gar nicht kennt und mir einfach unterstellt, dass es nicht funktioniert, egal was ich tun würde für ihn oder sowas in der Art und Weise. Das ist etwas, was mir nicht gelungen ist, über meinen Schatten zu springen und zu trennen, dass das Produkt ist und dass ich bin. Sondern für mich war das eine Sache. Wenn jemand dieses Produkt doof findet und mir auch, wir kriegen ja kaum schlechtes Feedback, aber wenn wir schlechtes Feedback bekommen haben, dann tat mir das weh. Und wo eigentlich hätte man sagen müssen, hä, ja, kannst ja nicht jeden happy machen damit, ist alles gut. Aber ich glaube, deswegen habe ich es nie gemacht. Und auch, ich bin auch nicht gut da drin, mich um die Bestandskunden so wirklich, also Bestandskunden im LEH zum Beispiel, also um die Endkunden, das kriege ich super hin, aber regelmäßig beim Handel anzurufen und zu fragen, hi, wie läuft's, können wir mal was nachliefern und wie sind die Regale aus, können wir verkaufsfördern und so weiter und so fort, bin ich auch ganz schlecht drin. Und deswegen glaube ich, Vertrieb ist ultra wichtig und wird von vielen Leuten unterschätzt, die gründen, dass das eigentlich einer der Core-Assets ist, die du mitbringen musst. Viel wichtiger als so ein Produktprofi zu sein, der super, also ich stelle mir das auch immer so vor, jemand, der ein richtig geiles Programm codet oder sowas, halt ist noch lange nicht, dass der das verkauft bekommt. Jemand, der kaum coden kann und eigentlich gar kein Problem gelöst hat, aber richtig gut verkaufen kann, der wird am Ende des Tages erfolgreicher sein damit, ne? Und ich glaube, Das ist auch etwas, was in KI-Zeiten noch eine Rolle spielt. Menschen kaufen immer noch von Menschen in irgendeiner Form. Und ich glaube, wenn du dieses persönliche Level erreichst mit Kunden, dass du auch so ein gutes Verhältnis mit denen hast, dass Handshake noch was zählt und dass man irgendwie, wenn du gut verkaufen kannst, bist du, glaube ich, Gold wert. Nur weil du gut buchen kannst in der Buchhaltung, bist du jetzt nicht unbedingt Gold wert, so nach dem Motto. Das ist, ich glaube, das ist wirklich das Allerwichtigste und das habe ich komplett verkackt.
Sehr offen und ehrlich, aber was man raushört, egal ob man Software-Sales macht oder ob man Korn versucht, neu an den Markt zu bringen, it's a people's business und das zählt. Das muss man schon irgendwie beherrschen. Ich glaube, wir könnten noch ewig weitermachen. Du hast aber ja selber gesagt, du hast noch einen Podcast. Also mach bitte auch nochmal Werbung. Wo, wenn die Leute jetzt reingehört haben, und ich bin mir sicher, die sind jetzt gespannt, wo kann man da reinhören? Wie findet man dich und kann mehr?
Also am einfachsten natürlich Spotify, Apple Music. Und wenn man sehen möchte, wir filmen ja auch alle Podcasts, das heißt auf YouTube auch. Man muss aber einmal kurz Irritationen beiseite räumen. Wir machen Podcasts schon seit 3 Jahren. Der erste, der hieß Kornschnack. Und der war ganz, ganz unregelmäßig befüllt. Immer mal nur, wenn wir was zu erzählen hatten. Der Kornschnack, den gibt es auch immer noch bei Spotify. Und dort die letzte Folge war der Verkauf der Firma. Und damit haben wir auch das Thema Kornschnack beendet und haben jetzt einen neuen Podcast, der heißt Schnaps Reboot, weil wir das ganze Geschäft rebooten. Wir fahren das einmal runter auf Null, haben wir schon, und starten jetzt gerade den Computer wieder hoch. Und dieses Schnaps-Reboot geht in den ersten paar Folgen, wo wir jetzt da gerade noch mittendrin sind, um die Fuck-Ups. Einfach nur, um zu erklären, weshalb wir so sind, wie wir sind und weshalb das so passiert ist und so weiter und mit verschiedenen Gästen. Und dann wird in der quasi Staffel 2, sowas gibt es ja bei Podcasts nicht, aber irgendwann kommt dann die erste Folge der Zukunft. Und dann wird irgendwann aus Schnaps-Reboot einfach nur Business Reboot, weil ich einfach Bock habe, mit anderen Leuten zu sprechen, die auch gegründet haben oder in irgendeiner Form Geschäft machen und einfach nur mit denen zu reden, weil ich finde, dieses Podcast-Format ist einfach eins der coolsten überhaupt in dieser unfassbar anstrengenden Zeit von Short-Content, wo die Leute dir noch nicht mal 15 Sekunden ihrer Zeit widmen und beim Podcast ist was anderes. Also das finde ich halt einfach cool und ich mag halt gerne Gespräche führen und andere Leute kennenlernen und so. Das finde ich einfach super entspannend. Deswegen aus Schnaps Reboot wird irgendwann mal Business Reboot. Das heißt also, der wird aktiv bleiben, sofern es mir gelingt, Gäste zu bekommen. Denn ich habe einmal in meinem Leben einen Podcast alleine gemacht und das war ganz weird. Wenn dir noch nicht mal Fragen gestellt werden und du nicht mit irgendeinem Menschen reden kannst oder so. Aber genau, aber am Gästemanagement, das sage ich auch ganz ehrlich, ist ja auch quasi wieder eine Gründung. So ein Podcast ist auch irgendwie so eine Art Gründung. Gästemanagement ist echt schwierig, Leute zu finden, weil wenn du schlecht im Vertrieb bist und nicht in der Lage bist, kalt irgendwie mal jemanden zu fragen. Fragen kostet ja nichts, aber das ja, das ist etwas, was momentan auch ein bisschen untergeht. Deswegen haben wir noch nicht die Regelmäßigkeit, die wir uns wünschen, so nach dem Motto wöchentlich oder alle 14 Tage. Aber wir geben Vollgas, dass das passiert.
Wenn das auch Softwaregründer sein dürfen, dann kriegen wir sicherlich da ein paar Leute ran, die jetzt auch zugehört haben. Ich verpacke euch hier alles in die Shownotes, damit ihr den Podcast auch findet. Und vielen Dank, dass du uns über eine Stunde Zeit gewidmet hast, dass wir sprechen durften. Das hat mir super viel Spaß gemacht. Und es war mal ein anderes Thema, obwohl es doch irgendwie same, same war für die Leute da draußen, die Vertrieb machen und gründen oder gegründet haben. Dementsprechend, Pascal, vielen Dank für das Dabeisein, für alles, was du geteilt hast. Das war mir Dankeschön. Ein inneres Möhrenschälen. Und ihr Lieben da draußen, danke, dass ihr zugehört habt. Ich bin mir sicher, dass ihr bis zum Ende dran wart, weil es war einfach ein super spannendes Thema. Ihr bestellt jetzt bitte alle auf jeden Fall auf der Seite, weil ich kann es nur highly recommenden. Das ist wirklich super lecker.
Du suchst dir jetzt den Code aus. 10% Rabatt und du darfst sagen, wie er heißt.
Er heißt Ungefiltert.
Ungefiltert. Ungefiltert ist bei euch 10% auf den gesamten Warenkorb. Bis Jahresende.
Ach. Seht ihr, Leute? Also wenn das jetzt nicht ein Grund ist zu bestellen, gibt es
Sales kann ich.
Schlechte Aussehen. sehr gut vermarktet. Ihr Lieben, wir hören uns nächste Woche. Danke, dass ihr dabei wart und bis dann. Ciao.
Danke, ciao, ciao.